Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und natürlich allen, die im Saal sind. Ich habe ein bisschen Themen gesammelt bei den Kolleginnen und Kollegen. China ist einer der Schwerpunkte der Katastrophenschutz und die Vogelgrippe, aber es gibt noch zahlreiche andere Themen, aber ich würde jetzt mal mit dem Thema China beginnen und wer möchte starten? Bitte schön. So, Herr Blank.
Ja, Herr Giese, nachdem angekündigt worden war, dass der Minister mit seinem chinesischen Amtskollegen telefonieren wolle demnächst, hat er das schon getan, wird er es in dieser Woche tun? Und die zweite Frage, nachdem die Chinesen heute, der Außenamtssprecher gesagt hat, man erwarte Respekt und Gleichberechtigung von den Deutschen in den Beziehungen, ansonsten aber keine Wutausbrüche zu hören waren. Ist man mit der Reaktion zufrieden sozusagen und sieht man auch Respekt und Gleichberechtigung in Peking gegenüber den Deutschen? Drei Fragen, also Sie können dann.
Genau, in bewährter Manier irgendwie die Nachfrage direkt mitgestellt. Vielleicht zum Ersten, also wie es üblicherweise auch so gehandhabt wird, über Telefonate des Außenministers berichten wir im Nachhinein. Das werden wir diesmal auch so halten. Der Außenminister, wie Sie wissen, ist heute in Brüssel. Und da hat er einen sehr, sehr vollen Zeitplan. Insofern würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das heute passiert. Aber wie gesagt, wir würden Sie dann im Nachhinein darüber informieren. Zum Thema, zu Ihrer zweiten Frage. Es steht mir nicht an, die Äußerungen da des chinesischen Außenamtssprechers zu kommentieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Was ich sagen kann, ist, dass wir sehr, sehr viele Themen, die wir mit China zu besprechen gehabt hätten, sehr gern persönlich besprochen hätten. Allerdings betreffen diese Themen, die wir da besprochen hätten, nicht nur uns, sondern auch gemeinsame europäische Partner. Gerade mit Blick auf unsere gemeinsame europäische Sicherheit und mit Blick auf verlässliche Handelsbeziehungen. Zu diesen Themen stimmen wir uns in Europa weiter ab. Und zu diesem Thema ist auch der Außenminister heute in Brüssel. Gleichzeitig ist es klar, wir suchen nach einem Termin für ein zeitnahes Telefonat der beiden Außenminister. Weitere Termine oder weitere Äußerungen dazu würden wir Ihnen dann mitteilen, wenn die auch sprechfähig sind.
Gut, dann habe ich Frau. Ich habe dazu Frau Schweizer, Herrn Rinke, Herrn Rusch und Herrn Jessen. Und dann habe ich hoffentlich erstmal niemanden übersehen. Bitte schön, Frau Schweizer.
Hallo, Sina Schweikle.
Genau. Entschuldigung,
dann. Kein Problem. Herr Mayer, eine Frage an Sie. Beeinflusst die Absage oder die verschobene Reise des Außenministers auch die Reisepläne des Kanzlers? Das wurde ja immer beschrieben als eine Vorausreise sozusagen, Warm-up. Beeinflusst das? Ist es denkbar, dass der Kanzler auch ohne diese Reise demnächst nach China reisen wird?
Ja, also ich habe heute keine Ankündigung mitgebracht, aber es ist ja völlig klar, dass wir weiterhin ein Interesse daran haben, an einem respektvollen und guten Austausch auch mit der chinesischen Regierung. Dafür wird es sicherlich Gelegenheit geben. Themen gibt es genug. Möglicherweise wird das ein oder andere gleich auch noch Thema sein. Insofern sehe ich durch die Verschiebung da keinen großen Einfluss auf die weitere auf die weitere Politik der Bundesregierung.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Bitte schön.
Der Herr Friedrich Merz hatte auch in der Debatte zum Haushalt gesagt, dass er noch weitere Reisen zu außereuropäischen Partnern unternehmen möchte. Können Sie schon sagen, welche das sind und ob die noch in diesem Jahr stattfinden werden?
Ja, da würde ich ein bisschen auf unsere Politik verweisen, dass wir ja hier Termine des Kanzlers immer dann am Freitag ankündigen. Das ist auch fair dann allen gegenüber. Da können sich dann auch alle darauf einstellen. Insofern habe ich auch da keine Ankündigung mitgebracht.
Dankeschön.
Es wird aber sicher noch was stattfinden in diesem Jahr.
Dann habe ich die Reihenfolge nicht mehr ganz im Kopf. Dann machen wir bei Herrn Rinke weiter und dann geht es zu Herrn Busch.
Herr Mayer, schließt direkt da an. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob denn eine Reise des Außenministers Vorbedingung dafür ist, dass andere Kabinettsmitglieder nach Peking reisen können. Es gibt ja auch noch andere Minister außer dem Kanzler, die reisen könnten. Also ist es eine Vorbedingung, dass erst der Außenminister da gewesen sein muss?
Solche Vorbedingungen gibt es nicht. Nochmal am Ende, wir haben ein Interesse daran, diesen Austausch weiterzuführen. Und der Außenminister hat auch darauf hingewiesen, dass es ja keine Absage war, sondern eine Verschiebung. Insofern gehe ich fest davon aus, dass es weitere Gelegenheiten geben wird, auch den direkten Austausch, auf welchem Wege auch immer, aber sicherlich auch mit Besuchen vor Ort dann in Zukunft auch wahrzunehmen.
Darf ich kurz nachfragen an Herrn Giese? Wusste das Auswärtige Amt eigentlich oder wusste der Außenminister von dem chinesischen Manöver vor Taiwan? Hat das möglicherweise die Absage mit, jetzt sage ich selber schon Absage, die Verschiebung mit beeinflusst?
Also zu den Hintergründen, die dazu geführt haben, dass es zu dieser Verschiebung der Reise gekommen ist, haben wir uns in der vergangenen Woche schon geäußert und da habe ich nichts hinzuzufügen.
Und wussten Sie von dem Manöver?
Wie gesagt, ich habe da nichts hinzuzufügen.
Herr Rusch.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Herr Wadephul begründete ja die Verschiebung mit, dass es zu wenig Termine für weitere Treffen gab im Rahmen dieser China-Reise. Wie erklärt sich die Bundesregierung das geringe Interesse zu weiteren Treffen? Und wie will man jetzt nach der Verschiebung, ich meine, Sie haben das jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber wie will man jetzt weiter damit umgehen?
Ich glaube, es ist ganz, ganz offensichtlich, dass es sehr, sehr viele Themen gibt, die wir mit China besprechen wollen und müssen. Wie ich schon gesagt habe, wir wollen eng zusammenarbeiten, sind sehr an einem konstruktiven Austausch interessiert. Und denn es ist auch klar, China und Deutschland brauchen diese Zusammenarbeit beide. Ich glaube nicht, dass es, und wie gesagt, es wird demnächst auch ein Telefonat geben und diese Reisepläne gibt es ja weiterhin von verschiedenen Seiten und insofern würde ich mir das überhaupt nicht zu eigen machen, was Sie gesagt haben. Wir haben jetzt gesehen, dass es zu den Terminen, die erforderlich sind und die auch die Breite unserer bilateralen Beziehungen auch wieder spiegeln müssen, nicht ausreichend Gesprächspartner gab. Ich bin überzeugt oder wir sind überzeugt davon, dass es in der Zukunft auch sich ändern wird, denn wie gesagt, wir haben das Interesse an einem sehr, sehr breiten Austausch und es gibt auch eine ganze Anzahl von Themen, die wir bestimmt jetzt auch gleich noch besprechen werden hier, die diesen Austausch zwingend erforderlich machen, und zwar für beide Seiten.
Nachfrage, gab es eine offizielle Begründung von chinesischer Seite, warum keine weiteren Treffen zustande kommen?
Wie gesagt, also ich glaube, wir haben uns ausreichend dazu geäußert hier und dabei würde ich es jetzt gerne bewenden lassen. Die Fakten, die da zu der Entscheidung auf unserer Seite geführt haben, die habe ich hier dargestellt.
Herr Jessen.
Herr Giese, ist eine Verabredung weiterer Themen in dem von Ihnen ursprünglich angedachten Rahmen die Voraussetzung dafür, dass die Reise dann verschoben tatsächlich stattfinden kann?
Ich glaube, das geht jetzt nochmal in genau die gleiche Richtung. Das haben wir auch in der vergangenen Woche gesagt, es ist erforderlich dafür, dass der deutsche Außenminister nach China reist, es ist erforderlich, dass die Themen, die da besprochen werden müssen, die auch zwingend erforderlich besprochen werden müssen, seltene Erden, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Handel und so weiter, das geht weit über das hinaus, was das Auswärtige Amt normalerweise darstellt, aber alle Themen haben auch miteinander zu tun, die müssen da besprochen werden, dann ist es sinnvoll, diese Reise auch zu machen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann wird diese Reise bestimmt auch zustande kommen. Und wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass beide Seiten das Interesse an dieser Reise weiterhin haben.
Zu den dringenden Themen gehört ja die Knappheit an Halbleitern aus der chinesisch-niederländischen Produktion, unter der die deutsche Automobilindustrie im Moment massiv leidet. Sind jenseits der Reiseabsage da im Moment konkrete Workarounds oder Problemlösungsgespräche im Gang?
Wer möchte da antworten?
Also, wenn das Mikro denn, ja. Genau, da ist es so, wie wir das ja auch schon letzte Woche relativ deutlich gesagt haben, dass wir hier mit allen Betroffenen im Gespräch stehen, sowohl mit den europäischen Partnern als auch mit den chinesischen und mit den niederländischen und natürlich auch mit der Wirtschaft selber. Da gibt es jetzt aktuell keinen ganz neuen Stand. Es soll in dieser Woche ja auch Gespräche auf EU-Ebene mit der chinesischen Seite geben. Dem greifen wir jetzt nicht vor und schauen, was rauskommt.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
So, jetzt habe ich Herrn Balzer, Herrn Jung, Herrn Rinke nochmal und Herrn Blank nochmal.
Noch eine kurze Nachfrage zu dieser Bloomberg-Recherche, die jetzt schon kurz aufploppte, zu den seltenen Erden und den vertraulichen Informationen, die offenbar da auch von deutschen Firmen verlangt werden. Fast alle seltenen Erden kommen ja aus China, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht. Gibt es da schon konkrete Hinweise darauf, dass die deutsche Wirtschaft betroffen ist? Gibt es da Reaktionen? Frage ans Wirtschaftsministerium.
Genau, also grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass Rohstofflieferketten immer Wirtschaftssicherheit bedeuten. Wir stehen dazu oder sehen diese kontinuierlichen Ausweitungen der chinesischen Exportkontrollen mit großer Sorge. Insbesondere auch die jüngste Ausdehnung auf Produktionsstätten außerhalb Chinas. Das haben wir hier auch schon mal deutlich unterstrichen. Auch hier ist es so, dass wir sowohl mit den Unternehmen, insbesondere bezüglich des China-Geschäfts, als auch mit der EU-Ebene und der chinesischen Seite sehr intensiv im Austausch stehen, um hier eben Lösungen für unsere Unternehmen zu erreichen.
Inwieweit, kurze Nachfrage, wenn ich darf, das klang schon kurz an, spielte das nun eine Rolle auch sozusagen in dieser Verschiebung der Reise des Außenministers? Dass man da nicht zu Potte kommen konnte oder dass das einfach ein Thema war, was man nicht ansprechen konnte oder was nicht möglich war?
Das ist ein Thema, was wir kontinuierlich quasi in dem Prozess sind, das mit den betroffenen Akteuren zu besprechen. Also das ist jetzt nichts, was an dieser Reise hängt. Und das ist aber zum größten Teil auch etwas, was vertraulich stattfindet. Daher bitte ich um Verständnis, dass wir zu den einzelnen Maßnahmen an der Stelle nicht viel sagen können.
Gut, dann habe ich Herrn Jung.
Herr Giese, nochmal zurück zum chinesischen Narrativ, dass der Außenminister eh nur einen Termin hatte und der jetzt verschoben wird. Wie war das denn in der Vergangenheit, als der deutsche Außenminister oder ein deutscher Außenminister oder Außenministerin in China zu Gast war und den Außenminister getroffen hat? Wen hat man da noch so getroffen, damit wir da mal einen Vergleichswert haben?
Das wäre jetzt die Antrittsreise des deutschen Außenministers in China gewesen. Ihre Frage bezieht sich dann auf eine vergangene Legislaturperiode. Ich kann Ihnen das gerne ein bisschen überblicksmäßig nachliefern. Das müsste ich aber die Kollegen bitten, mir zu sagen, was da jeweils stattgefunden hat. Aber ich kann mich erinnern, dass die ehemalige Außenministerin mehrfach in China war und es gibt da kein Standardprogramm, was da abgehandelt wird, sondern das waren unterschiedliche Reisen zu unterschiedlichen Themen. Also ich weiß nicht, ob sich das so verallgemeinern lässt. Wenn das so ist, dann teilen wir Ihnen das gerne mit.
Danke. Dann Herr Rinke.
Ja, nochmal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Frau Spruch, vielleicht können Sie uns bitte mal sagen, ob es denn eigentlich auch Überlegungen oder Pläne gibt, der Wirtschaftsministerin nach China zu fahren, weil die Themen, die der Außenminister besprechen wollte, fallen ja nun genuin auch in den Bereich Ihrer Ministerin. Also hat sie das überhaupt geplant oder musste der Außenminister da quasi auch eine Lücke stoßen, weil Frau Reiche noch gar keine Pläne hatte, nach China zu reisen?
Wie üblich wissen Sie, das Geschäft bei Reisen kündigen wir an, wenn Sie anstehen.
Aber darf ich nochmal nachfragen? Das ist klar, dass Sie die Erstankündigung, wenn das wirklich soweit ist. Ich hatte ja nach Überlegungen gefragt, weil das nun eigentlich Themen sind, die in den Bereich Ihrer Ministerin fallen. Wäre es notwendig, dass Ihre Ministerin nach China fliegt?
Wie gesagt, konkrete Reisen kündigen wir dann an, wenn sie anstehen. Und zu den Überlegungen, die in der Regel auch intern sind, würde ich an dieser Stelle auch nichts ergänzen wollen.
Dann habe ich Herrn Blank nochmal.
Ja, nochmal konkret auch aufs Wirtschaftsministerium. Die Lage in Xperia ist jetzt eben nur kursorisch angesprochen worden. Könnten Sie dazu vielleicht was sagen, wie Sie aktuell die Lage bewerten? Und das, ich weiß nicht, ob wir das Thema ausgliedern sollen für nachher. Irgendwas gehört aber ja jetzt auch dazu wegen der seltenen Erden. Und wie dringend oder wie drohend die Produktionsausfälle bei den Automobilherstellern sind.
Also wir nehmen die Situation der Unternehmen sehr, sehr ernst und sind mit dem Sachverhalt auch mit den Unternehmen wie auch mit den genannten Akteuren, wie eben im Bereich von seltenen Erden auch ausgeführt, im Austausch. Wir sehen auch mit Sorge mögliche Lieferkettenschwierigkeiten für die deutsche Industrie und setzen uns hier auch gegenüber China für die Interessen der Abnehmer ein. Gerade auch bei den betroffenen Unternehmen für die jetzt gesperrten Xperia-Komponenten. Das ist sozusagen der aktuelle Stand. Das hatten wir auch letzte Woche schon deutlich gemacht. Da laufen die Gespräche. Etwas Aktuelleres kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen.
Vielleicht eine Nachfrage, wenn Sie erlauben, noch in Richtung EU. Wie bringt sich denn die Bundesregierung ein in die geplanten Gespräche der EU mit China?
Also wir stehen auch mit der EU laufend zu dem Thema im Austausch. Es gab dazu auch in der letzten Woche eine Sitzung am Freitag, wo wir uns eingebracht haben. Also auch hier an der Stelle sind wir im permanenten Austausch.
Dann habe ich hier vorne eine Frage.
Ja, Tonia Mastroboni, Korrespondentin in La Repubblica. Ich wollte noch mal fragen zu den Prognosen. Die Wachstumsprognose für dieses Jahr ist ja nur noch 0,2. Und es gibt schon Studien, die sagen, wenn die Lieferketten, wenn dieses Problem noch andauert, dann könnte dieses Jahr Deutschland doch noch in eine Rezession verfallen. Ich wollte erstens wissen, ob Sie das auch, ob Sie diese Ansicht teilen. Und die zweite Ansicht, es gibt ja schon Überlegungen in Brüssel, irgendwie etwas härter mit China umzugehen, um diese Blockade zu lösen. Was gibt es da konkret für Vorschläge? Ich glaube, Frankreich kommt auch wieder mit härteren Vorschlägen. Danke.
Zu Ihrer ersten Frage, genau, ich bitte um Verständnis, dass ich da nicht zu diesem jetzigen Zeitpunkt spekulieren möchte. Es ist selbstverständlich, dass intakte Lieferketten wichtig sind für die Unternehmen und auch für die Wirtschaft. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass wir an der Stelle mit allen Seiten im Gespräch sind und diese Gespräche laufen jetzt. Mehr ist zu aktuell nicht zu sagen.
Und Europa? Also mit den, was überlegen Sie gerade, welche Antworten können China gegeben werden, auch auf einer etwas härteren Linie, jenseits des Dialogs?
Auch hierzu sind wir im Gespräch, auch mit den europäischen Partnern. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich dem auch nicht vorgreifen kann, wenn es hier was gibt, was im Raum steht. Und dann wird das auch die Europäische Kommission an der Stelle ankündigen.
Danke.
Jetzt habe ich noch Herrn Grimm und Herrn Jung nochmal.
Frau Spohr, noch mal zu dem Thema. Gibt es denn in Ihrem Hause, vielleicht auch im Kopfe der Ministerin, Überlegungen, durch diesen Engpass jetzt eigene Vorkommen in Deutschland möglicherweise zu erschließen und den Abbau seltener Erden in Deutschland voranzutreiben? Es gibt ja durchaus Lagerstätten auch hierzulande. Sollte man das jetzt vielleicht ernsthafter prüfen als in der Vergangenheit?
Ja, dazu hat sich die Ministerin auch schon mehrfach geäußert, beispielsweise im Bereich des Lithiumabbaus, dass das etwas ist, was durchaus auch bei uns vorkommt. Genau, und da gibt es immer mehr die Tendenz, das auch auszuweiten. Das hat sie auch schon mal unterstrichen. Von daher ist es ganz klar, dass man auch die heimischen Quellen an der Stelle besser nutzen muss.
Gut, dann habe ich noch mal Herrn Jung. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Sonst würde ich nämlich das gerne mal verlassen mit Blick auf die vielen weiteren Banken. Wir sind ja beim Thema China. Dann Herr Jung.
Frau Spohr, gibt es eine Strategie der Bundesregierung, wie man sich von seltenen Erden unabhängig macht oder unabhängiger?
Also es gibt im Bereich der seltenen Erden und verschiedene Instrumente, die wir bereits haben. Dazu zählt zum einen der Rohstofffonds, genauso wie die ungebundenen Finanzkredite, die es bereits gibt. Und natürlich auch, ganz wichtig, verschiedene Rohstoffpartnerschaften, um sich hier diverser aufzustellen. Also das ist das Maßnahmenbündel, was die Bundesregierung hier an der Stelle praktiziert. Und genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Aber eine Strategie, dass man diese seltenen Erden gar nicht mehr braucht, haben Sie nicht?
Eine Strategie, dass wir die seltenen Erden nicht mehr brauchen, ist, glaube ich, in Anbetracht des Geräts, was Sie in der Hand haben, an der Stelle auch schon schwierig zu begründen. Also ich glaube, dass wir von seltenen Erden unabhängig
Innovationen,
werden,
ne? Ja.
Ist etwas, was so nicht, glaube ich, aufgrund unserer aktuellen Wirtschaft möglich ist.
So, dann Herr Rusch mit einer letzten China-Frage. Dann wechseln wir das Thema und gehen aber nochmal in die Türkei, weil da gab es auch relativ viele Fragen zu.
Ja, eine kürzlich stattgefundene Entlassungskampagne von Xi Jinping-getreuen Armeegenerälen gilt als eine der umfangreichsten internen Säuberungsaktionen im chinesischen Militär seit der Kulturrevolution. Dahinter sehen Analysten einen Machtkampf um die politische und ideologische Führung innerhalb der kommunistischen Partei. Wie bewertet die Bundesregierung die Machtkämpfe und was bedeutet dies für die Verhandlungen mit der chinesischen Führung? Gerne Herr Giese oder Herr Mayer.
Also ich will mal dabei bleiben, dass wir uns zu innerstaatlichen Angelegenheiten hier an der Stelle jetzt nicht weiter äußern. Mir liegen da auch im Detail keine Erkenntnisse zuvor.
So, dann wechseln wir das Thema. Die Türkei hatte ich vorher nicht vergessen, aber dachte, jetzt bleiben wir doch mal außenpolitisch. Frau Anastasopoulou, möchten Sie beginnen? Moment, entschuldige, ich bin auf dem falschen Mikro. Jetzt aber.
Die Reise des Bundeskanzlers in die Türkei wurde am Freitag schon angekündigt. Ist das, dass Herr Merz nur Herr Erdogan trifft oder auch noch Mitglieder der Opposition oder für der Opposition?
Also in der Tat haben wir am Freitag die Reise bereits angekündigt. Es ist ja der Antrittsbesuch des Bundeskanzlers bei Präsident Erdogan. Entsprechend wird es ein kleines Programm auch rundherum geben, aber es, im Zentrum steht das bilaterale Gespräch mit Herrn Erdogan.
Das Thema Eurofighter kam nicht zu Wort am Freitag, aber die Presse und auch Äußerungen aus Politiker weisen hin, dass zu einer Endphase der Eurofighters angekommen sind. Können Sie das bestätigen? Wird das Thema Eurofighter auch Thema der Gespräche?
Da möchte ich den Gesprächen im Detail nicht vorgreifen. Das wäre, glaube ich, unangemessen, wenn ich das hier an der Stelle tue. Müssen wir im Zweifel dann im Nachgang nochmal aufgreifen.
Herrn Blank habe ich dazu.
Ja, Herr Mayer, es gibt einen weiteren Haftbefehl gegen Herrn Imamoglu, und zwar wegen politischer Spionage. Inwieweit belastet dieser Haftbefehl die Reise des Kanzlers in die Türkei? Und wird der Kanzler dieses Thema ansprechen, auch das Thema Menschenrechte allgemein?
Also wie gesagt, ich möchte den Gesprächen wirklich nicht vorgreifen. Das ziemt sich, glaube ich, nicht, dass ich das an dieser Stelle tue. Da können wir gerne im Nachgang dann nochmal drüber sprechen, was dann auch Thema im Gespräch war. Das mache ich an der Stelle nicht. Grundsätzlich ist dieser Besuch uns in der Tat sehr wichtig. Die Türkei spielt nicht nur als NATO-Verbündeter, sondern auch als Gesprächspartner für vielen politischen Fragen eine wichtige Rolle. Hat es in den vergangenen Monaten schon getan. Es gab ja auch schon erste Begegnungen zwischen Präsident Erdogan und Bundeskanzler Merz. Und insofern greifen wir jetzt diesen Gesprächsfaden weiter auf. Es gibt eine Reihe von bilateralen Themen, die wichtig sind. Es gibt eine Reihe von außenpolitischen Themen, die wichtig sind. Sicherlich das Thema des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist etwas, was im Vordergrund ohnehin steht in allen Reisen des Kanzlers in den vergangenen Monaten. Und insofern schauen wir hoffnungsvoll auf diese Reise. Und wie gesagt, dann Details und was im Gespräch Thema war, wird sicherlich im Anschluss dann Möglichkeiten geben, auch zu berichten.
Eine Nachfrage dennoch an Sie und dann auch an Herrn Giese. Wird er denn das Thema Menschenrechte und generell ansprechen und sich mit Oppositionsvertretern treffen? Und Herr Giese, wie bewerten Sie denn den neuen Haftbefehl oder das Auswärtige Amt, die Bundesregierung, den neuen Haftbefehl gegen Herrn Imamoglu?
Vielleicht nochmal zu den Gesprächen. Also da es sich um einen Antrittsbesuch bei Präsident Erdogan handelt, ist es auch üblich, dass es da dieses bilaterale Gespräch eben auch im Mittelpunkt steht. Und ganz grundsätzlich, wie gesagt, den Gesprächen werde ich nicht vorgreifen, aber dass wir auf demokratische Grundsätze, Menschenrechte eingehen, und dass die für die Bundesregierung auch wichtig sind. Das gilt für, ehrlich gesagt, alle Gespräche, die wir führen.
Da will ich kurz nachhaken, weil damit sagen Sie ja, dass es kein Treffen mit Oppositionsvertretern geben wird, richtig?
Der Plan, wie gesagt, ist, dass das bilaterale Gespräch mit Herrn Erdogan im Mittelpunkt steht. Über weitere Gespräche ist mir nichts bekannt.
Herr Jessen noch dazu. Entschuldigung. Aber Herr Giese hat Ton.
Ich habe Ton. Es wurde gerade besprochen, sozusagen, ich will jetzt auch nicht über diesen Umweg den Gesprächen des Bundeskanzlers vorgreifen. Deswegen dazu nur allgemein, was wir zu diesem Verfahren sagen. Wie auch in den anderen parallel verlaufenden Verfahren gilt hier, dass die Vorwürfe gegen Herrn Imamoglu, die in den Raum gestellt wurden, schnellstmöglich und transparent aufgeklärt werden müssen und dass es ein Verfahren auf rechtsstaatlichen Prinzipien geben muss.
So, jetzt Herr Jessen.
Ja. Herr Mayer oder Herr Giese, die Türkei führt ja die Liste der Länder, in die am meisten abgeschoben wurde in den ersten drei Quartalen dieses Jahres an. Mit über 1.600 Fällen. Ist das ein Thema der Gespräche? Gibt es im Vorwege, meistens sind ja die Abnehmerländer nicht so begeistert davon, schon Signale der Türkei, dass man, wie man sich dazu verhält?
Also auch da, es tut mir leid, ich verstehe das sozusagen, das Interesse, aber ich möchte diesen Gesprächen einfach nicht vorgreifen, weil es, ja, kann ich auch einfach nicht, weil sie müssen ja erstmal stattfinden. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, auch wenn Sie bisherige Gespräche und Reisen des Bundeskanzlers sehen, dass natürlich die Migrationspolitik, die wir in Deutschland ein Stück weit verändert haben in der neuen Regierung, auch hier fast in allen relevanten Gesprächen auch Thema war. Insofern ist das natürlich naheliegend, dass das etwas ist, was auch angesprochen werden kann. Aber wie gesagt, mehr Details kann ich im Vorfeld nicht liefern.
Danke für Ihr Verständnis.
Jetzt sind wir ja schon sozusagen bei Migration gelandet. Da würde ich Herrn Taibbi das Wort geben.
Ich bin von Al Jazeera, aber meine Thema ist Asylpolitik.
Das ist ja nicht so weit weg von Migration.
Ja, das ist meine Frage. Also.
Wollen Sie Ihre Frage stellen?
Ja, bitte. Ja,
bitte.
Also meine Frage an das Bundesinnenministerium. Werden die syrischen Geflüchteten, werden die Abschiebungen von den syrischen Geflüchteten, die wir die letzten Tage gesehen haben, fortgesetzt und möglicherweise ausgeweitet?
Vielen Dank. Wir haben ja vor, Rückführungen nach Syrien wieder zu ermöglichen. Die Gespräche sind weit fortgeschritten und wir hoffen, dass dies bald möglich ist. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage da richtig verstanden und insoweit beantwortet.
Also die Frage nochmal bitte. Werden die Abschiebungen von den syrischen Geflüchteten, also die wir die letzten Tage gesehen haben, also nochmal vorgesetzt und möglicherweise ausgeweitet?
Ich weiß nicht genau, auf welche Abschiebungen Sie sich da beziehen.
Also die letzte Zeit 20 geflüchtete Syrische nach Syrien Abschiebung.
Da müsste ich nochmal gucken, was Sie genau damit meinen, weil nach meiner, also wir haben ja oft angekündigt, dass wir Rückführung nach Syrien erst ermöglichen wollen und dass dies weit fortgeschritten ist. Insofern weiß ich nicht, auf was Sie sich da genau beziehen.
Okay, danke.
Zu dem Thema, bitteschön, Herr Traut. Ich bin ein Mikro zu weit. Falsch.
Ja. Traut von AfP, dann im Anschluss gleich eine Frage ans BMI. Wenn Sie sagen, die Gespräche sind weit fortgeschritten, spielt denn auch die Türkei eine Rolle in diesen Gesprächen mit Syrien als politischer Vermittler? Kann sie auch eine praktische Rolle spielen bei der Rückführung von Syrern nach Syrien?
Zu den Details und wer gegebenenfalls helfende Unterstützungsleistungen anbietet, kann ich Ihnen nichts sagen.
Jetzt habe ich noch zweimal das Thema Abschiebung, nämlich einmal bei Frau Sordelli und einmal bei Herrn Lehmann, auch wenn es andere Länder betrifft. Aber vielleicht schließen wir das da gleich an. Frau Sordelli.
Auch an das Bundesinnenministerium. Letzte Woche wurde der Bruder des Mannes, der im Tiergarten getötet wurde, abgeschoben mit seiner Familie. Was ist der Grund für diese Abschiebung? Sie wurden noch nicht bekannt gegeben, auch an den Anwälten. Und haben die deutschen Behörden festgestellt, dass der Mann in Georgien nicht bedroht wird, unter Lage Lebensbedrohungen fallen könnte, auch weil der Mann in Tschetschenien gegen Russland gekämpft hat, wie der ermordete Bruder? Vielen Dank.
Vielen Dank. Dadurch, dass die Abschiebungen in der Zuständigkeit der Länder liegen, müssten Sie diesbezüglich halt das jeweilige Bundesland anfragen. Und darüber hinaus habe ich keine Kenntnisse, die ich Ihnen mitteilen kann.
Aber wird die Lage jetzt in Georgien insgesamt als schwieriger bewertet, auch mit dem Blick in den letzten Wahlen und wie Russland auch in Georgien immer mehr eine Rolle spielt? Auch die, wegen dieser Abschiebungen, ob die Leute, die abgeschoben werden, mehr in Gefahr stehen.
Das ist vielleicht mehr vielleicht eine Frage an das Auswärtige Amt als an das Innenministerium?
Genau, da würde ich aber das Trennen sozusagen von Abschiebungs- und Asylfragen ganz oder Fragen des Aufenthalts in Deutschland ganz grundsätzlich, wenn Sie zur Lage in Georgien fragen, dann ist es ganz klar, dass Georgien eine schwere politische Krise erlebt. Der Grund für die aktuelle Entwicklung ist der politische Kurs des regierenden georgischen Traums und seine Abkehr vom europäischen Weg. Deswegen ist auch unser Botschafter Fischer jetzt zur Konsultation in Berlin und es fanden und finden Gespräche zum weiteren Umgang mit Georgien statt. Die Rückberufung unseres Botschafters, über die wir auch in der vergangenen Woche informiert haben, zur Konsultation ist ein klares diplomatisches Signal des Protests gegenüber der georgischen Führung, die auch ihre Anfeindung gegenüber der EU und der deutschen Regierung weiter fortgesetzt hat. Wenn wir dazu etwas weiteres zu berichten haben, würden wir das hier auch mitteilen.
Gut, jetzt gibt es noch eine andere Richtung und andere Länder, aber Herr Lehmann hat das Wort.
Ja. an Herr Mayer. Gerade ein italienisches Gericht hat entschieden, dass Sergei K. Ausliefern nach Deutschland zu erlauben. Ich wollte Sie fragen, wie kommentiert die Bundesregierung diese Entscheidung, besonders dass 10 Tage vorher der polnische Gericht hat komplett andere Entscheidung, natürlich zu anderer Person, gefallen hat?
Ja, wir haben uns zu dem Thema hier schon mehrfach geäußert an dieser Stelle und ich würde auch dabei bleiben. Wir nehmen das natürlich zur Kenntnis, wir verfolgen das, wir bekommen das mit. Wir verweisen in der Frage wirklich ausschließlich an die zuständigen Behörden, die dieses Verfahren eben auch führen und werden uns als Bundesregierung zu diesem laufenden Verfahren nicht weiter äußern.
Okay, dann würde ich noch nachfragen zum Thema Wolodymyr Z. Hat sich den Fall für Bundesregierung komplett erledigt oder gibt es noch die Möglichkeit, irgendwie dieses Fall weiter zu verfolgen? Und ich meine nicht nur juristisch, aber auch politisch.
Würde ich bei meiner Antwort von eben bleiben.
Gut. Wir wechseln das Thema. Wenn noch irgendwas kommt, können wir ja noch mal zurück switchen. Herr Menn und der Katastrophenschutz, das Wort und
auch ja, das Mikrofon. Sieht gut aus. Eine Frage ans Innenministerium.
Habe ich Sie vergessen, Frau Mastroboni, zu einem Thema? Oder? Ach so, ja, aber ich schreibe Sie gerne auf die Liste, aber Sie müssen sich gedulden, weil ich habe ungefähr noch 27 andere Fragen vorher. Herr Menn.
Herr Bowinkelmann, der Minister hat sich ja geäußert zu Bedrohungsszenarien, Krisenvorsorge und Schülerinnen und Schüler, die darüber besser informiert werden sollen. Wie genau stellt sich der Minister da vor? Also was sollen die Schülerinnen und Schüler lernen? Wer soll denen das beibringen?
Vielen Dank. Genau. Der Minister hat im Handelsblatt-Interview darauf hingewiesen, dass er in der kommenden Innenministerkonferenz dieses Thema genauer erörtern will. Und er hat ja erst kürzlich den Notfallratgeber des BBKs vorgestellt. Und genau um diese Themen dreht es sich, dass auch Kinder und Jugendliche wissen, wie sie sich in der Krise zu verhalten haben und wie sie Vorsorge leisten können. Aber vor allen Dingen auch Erwachsene wissen, wie sie mit Kindern und Jugendlichen dieses Thema angehen und thematisieren. Und da hat er auch darauf hingewiesen, dass er anregt, auch in der Schule dieses Thema aufzugreifen. Wie Sie wissen, ist das aber natürlich Länderzuständigkeit und kann nicht direkt über uns erfolgen. Grundsätzlich ist das Leitcredo für die Krisenvorsorge auch bei dem Thema Schulen und Kinder Selbstschutz und Selbsthilfe. Und das heißt halt, wie auch in anderen Notlagen oder zum Beispiel im Bereich Erste Hilfe, möglichst frühzeitig ein Bewusstsein zu erreichen und dieses Thema anzusprechen und in der gesamten Familie durch alle Altersklassen vorbereitet zu sein.
Es gibt ja schon Angebote, zum Beispiel vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz. Wird dieses Amt damit eingebunden sein oder ergänzen im Zweifelsfall?
Also ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass dieser Notfallratgeber erst kürzlich vorgestellt wird und das BBK hat weitere umfassende Angebote, die sich auch an alle Altersklassen richten und steht da natürlich unterstützend zur Seite.
Ich habe zu diesem Thema jetzt noch Frau Pauli, Herrn Polanski und Herrn Peters. Habe ich mich da, oder hat sich erledigt? Frau Pauli? Ja, bitte. Ja. Ist das richtige Mikro?
Ja. Genau, super. Ich gucke gerade mal nach, wie die Nachfrage sein könnte. Also einfach, wie wäre der Umfang? Doppelstunde, davon ist ja die Rede, im gesamten Schuljahr oder im Halbjahr. Und nochmal vielleicht nachgefragt, wer würde denn solche Unterrichtseinheiten leiten? Also holt man sich da externe Berater dazu, zum Beispiel vom Bundesamt für Katastrophenschutz? Oder würden die Lehrer entsprechend geschult? Das wäre die Nachfrage.
Also das sind jetzt tatsächlich Detailfragen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten kann. Auch nochmal der Hinweis, grundsätzlich ist natürlich die Zuständigkeit zum Schulbetrieb, zum Schulalltag und zu der konkreten Umsetzung bei den Ländern. Der Minister hat angekündigt, dieses Thema bei der kommenden Innenministerkonferenz zu besprechen und dort wird es dann näher erörtert.
Okay. Hat sich erledigt, Herr Peters? Dann Herr Jung dazu.
Vielleicht können Sie kurz erklären, wie sich die Vorstellung des Ministers von der Prepping-Szene unterscheidet.
Genau dazu hat der Minister sich auch geäußert. Es geht nicht um Prepping, sondern es geht um eine selbstverständliche Vorsorge und vielleicht auch der Hinweis, den der Minister auch wiederholt aufgegriffen hat, dass sich auch im Bewusstsein und in der öffentlichen Wahrnehmung diesbezüglich etwas geändert hat, seit zum Beispiel 2016 der ehemalige Bundesinnenminister de Maizière dieses Thema angesprochen hat. Es ist heute viel selbstverständlicher, dass diese Vorsorge nötig ist oder als nötig erkannt wird und diese Hilfeleistungen und Hilfestellungen, wie zuletzt der Ratgeber des BBKs, werden auch diesbezüglich dankend angenommen.
Aber Vorsorge und eigenständige Achtsamkeit, das ist ja Merkmal der Prepper-Szene, darum frage ich ja, vielleicht könnten Sie das mal erklären, damit es nicht zu Verwechslungen kommt.
Ich glaube nicht, dass es da eine Verwechslungsgefahr gibt und habe eigentlich meiner Antwort auch nichts hinzuzufügen. Also die Unterschiede, die werden deutlich, wenn Sie sich zum Beispiel die Notfallratgeber und was da genau empfohlen wird, ansehen oder vergleichende Angebote aus der Ihnen benannten Szene vergleichen.
Wir können das Thema verlassen und Herr Fechtner macht vielleicht ein neues Thema auf. Herr Jessen, jetzt fällt Ihnen doch noch eine Frage ein dazu.
Zum Thema Drogen im weiteren Sinne, sind wir dabei oder?
Wo sind wir bei?
Drogen.
Drogen im weiteren Sinne, nein, da sind wir jetzt nicht. Herr Fechtner ist jetzt bei der Vogelgrippe und das ist vielleicht auch mit Drogen verbunden, aber das weiß man noch nicht so genau.
Genau, Frage richtet sich an das Landwirtschaftsministerium.
Also da gibt es auch eine ganze Reihe von Interessenten zu diesem Thema.
Genau. Angesichts
gar nicht
der
verwundert.
So. Jetzt angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage gibt es Rufe aus der Geflügelwirtschaft nach einer bundesweiten Stallpflicht. Ist das für Sie vorstellbar und wäre das überhaupt etwas, was der Bund anordnen könnte?
Grundsätzlich, meine Kollegen haben sich letzte Woche schon sehr ausführlich dazu geäußert und auch wiederholt, die wichtige Aufgabe des Tierseuchenschutzes liegt in den Bundesländern und in die Zuständigkeit fällt auch zu entscheiden, braucht es eine Aufstallpflicht, ja oder nein. Das wird regional sehr unterschiedlich beantwortet, weil das Ausbruchsgeschehen regional auch sehr unterschiedlich ist. Beispielsweise im Donau-Alb-Kreis hat man das jetzt angeordnet, dass quasi die Geflügel in den Stall müssen. Das bundesweit anzuordnen ist nicht unsere Aufgabe, sondern fällt in die Aufgabe der Bundesländer. Genau, es muss auch sorgsam abgewogen werden und wird eben regional unterschiedlich beantwortet. Es hat auch Tierschutzaspekte tatsächlich.
Dann noch die Nachfrage, wie ist denn der Stand bei der Testung von Impfstoffen in Deutschland? In anderen Ländern ist der ja schon teilweise im Einsatz.
Sie sprechen das Beispiel Frankreich an, da ist die Impfung im Einsatz. Das stimmt, die Impfung, das ist ganz wichtig vorauszuschicken, die ist vorsorglich. Das heißt, für das aktuelle Infektionsgeschehen kann sie nicht mehr tragen. Und alles Weitere, wie wir uns dazu verhalten, müsste ich Ihnen nachreichen. Dazu kann ich Ihnen von hier aus gerade nichts mitteilen.
Ich hatte jetzt dazu gesammelt noch Fragen von Herrn Balzer, Herrn Traut und Herrn Grimm und Frau Pauli. Herr Balzer.
Ja, kurze Nachfrage auch nochmal beim Landwirtschaftsministerium zum Thema Maßnahmen der Bundesregierung, auch bei der Hilfe für Landwirte, die ja massiv betroffen sind. Geht das über die Entschädigungszahlungen hinaus, die ja erstmal bei der EU erstmal beantragt werden müssen? Was gibt es da noch Zusätzliches und mehr?
Also vorweggeschickt nochmal, Tierseuchenbekämpfung ist Aufgabe der Länder. Wir koordinieren und unterstützen unter anderem mit dem Friedrich-Löffler-Institut. Letzte Woche hat Bundesminister Rainer zu einer Bund-Länder-Gremium eingeladen, um eben ein geschlossenes und koordiniertes Auftreten Sorge dafür zu tragen. Zu den Entschädigungen, da muss ich ein bisschen was richtigstellen. Es ist so, dass Tiere, wenn sie gekeult werden müssen, also getötet, bekommen die Tiere eine Entschädigung von der Tierseuchenkasse. Auch da sind die Länder verantwortlich für die Abwicklung. Und die Höhe richtet sich eben nach dem Tiergesundheitsgesetz. Bisher liegt der Höchstbetrag bei 50 Euro pro Tier. Je nach Geflügelart und Marktwert ist es unterschiedlich, ob es ein Muttertier ist, ob es eine Gans ist. Es gibt aber besonders wertvolle Tiere, zum Beispiel Enten-Elterntiere. Und die überschreiten diesen Wert ganz deutlich. Und deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, den Entschädigungshöchstbetrag auf 110 Euro zu erhöhen. Das ist bereits durch das Bundeskabinett. Die EU hat dafür auch schon grünes Licht gegeben. Das muss ich korrigieren in Ihrer Frage. Und der Gesetzesentwurf, mit dem eben dieser Höchstbetrag angepasst werden soll, befindet sich bereits im parlamentarischen Verfahren.
So, dann habe ich dazu Herrn Traut.
Ja, ich hätte doch noch mal eine Nachfrage nach der Haltung des Ministers zu einer Stallpflicht. Also Sie haben ja gesagt, also ein abgestimmtes Vorgehen ist schon ein Ziel. Hat der Minister eine eigene Haltung dazu? Sucht er dazu das Gespräch mit den Ländern?
Er hat das Gespräch letzte Woche gesucht und wir sind natürlich im ständigen Austausch dazu mit den Ländern. Er hat letzte Woche in seinem Statement gesagt, die Länder wissen vor Ort am besten, was zu tun ist, und er möchte die Zuständigkeit bei den Ländern belassen, wo sie auch hingehört und sehr gut aufgehoben ist.
Nachfrage?
Dann noch eine Nachfrage. Wenn jetzt großflächiger diese Stallpflicht verordnet wird, von wem auch immer, was bedeutet das eigentlich für diese Kennzeichnungen, die wir im Handel haben? Müssen die dann nicht teilweise ausgesetzt werden oder wie geht man damit um?
Die gekeulten Tiere kommen ja nicht in den Handel. Die werden ja entsorgt. Deswegen gibt es da keinen Zusammenhang.
Nein, ich spreche von der Stallpflicht. Von der Stallpflicht. Also wenn jetzt alle Tiere im Stall sein müssen, dann gibt es ja keine freilaufenden Hühner mehr zum Beispiel. Dann kann es ja auch keine Eier mehr geben von freilaufenden Hühnern.
Das prüfen wir bei der EU gerade, was das für Auswirkungen hätte.
Und dann Herr Grimm dazu.
Ich hätte zwei Fragen dazu. Einmal, wie lautet die Einschätzung bezüglich der Preise von Geflügelfleisch und Eiern in den nächsten Wochen, Monaten, auch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft? Und die zweite Frage, wie lautet die Prognose zur Ausbreitung der Krankheit, der Seuche dynamisch zurückgehend Seitwärtstrend? Könnten Sie da ein bisschen was dazu sagen?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Die Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts hat gesagt, das ist tatsächlich eine Glaskugel. Es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab, Umweltfaktoren, wie die Zugvögel fliegen. Deswegen, man kann darüber nicht spekulieren, wie das Infektionsgeschehen sich weiterentwickeln wird, ob es sich abschwächt, ob es sich verstärkt. Können wir tatsächlich darüber spekulieren. Was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, auch zu einzelnen Produkten, Stichwort Weihnachtsgans, kann ich nicht spekulieren. Die Preise an sich werden ja am Markt gemacht, das wissen Sie. Was ich dazu sagen kann, mit Blick auf den Handel mit Geflügelprodukten, ist es eben wichtig, dass das Ausmaß der Geflügelpest so weit wie möglich einzudämmen ist, um eben Handelsbeschränkungen möglichst gering zu halten. Stichwort Biosicherheitsmaßnahmen, die von den Tierhaltern eingehalten werden müssen. Genau, und die Prognosen habe ich ja schon beantwortet, die sind sehr schwer zu treffen.
So, dann habe ich Frau Pauli noch dazu.
Mir kam gerade spontan die Frage, Sie haben gesagt, jetzt hilft im Grunde genommen keine Impfung mehr. Aber gibt es Überlegungen jetzt auch angesichts des derzeitigen Geschehens doch vielleicht eine nicht Pflicht, aber so ein bisschen die Besitzer oder die Stallbetreiber oder die Farmbetreiber zu animieren, doch flächendeckender zu impfen? Und haben Sie Erkenntnisse zur Nutzung bestehender Impfungen? Ich sehe Sie gerade so schlecht da.
Es gibt derzeit keine Impfung in Deutschland. Das Wichtigste sind jetzt eben die Biosicherheitsmaßnahmen. Also ganz klassisch, dass man eine Maske trägt, dass nur die wirklich wichtigen Leute in die Ställe gehen und die toten Tiere getestet werden, weil es könnten auch andere Krankheiten sein. Dass man einfach sozusagen das Ausbruchsgeschehen so klein wie möglich hält. Zur Impfung habe ich gesagt, was ich sagen kann.
Aber prophylaktisch impfen jetzt die Tiere könnte man nicht, weil das auch Nutztiere sind und die gegessen werden? Oder gibt es da die Möglichkeit?
Es gibt derzeit in Deutschland keine Impfung.
Okay, gut.
Gut, ich sehe dazu keine weiteren Fragen und habe jetzt noch Herr Rinke dazu. Oder? Also gut, dann gehen wir jetzt erstmal die Fragen durch, die ich vorher eingesammelt habe. Herr Polanski, wollen Sie weitermachen? Ich habe Sie hier noch auf meiner Liste.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage ans Verteidigungsministerium. Wir hatten das letzte Woche ja das Thema, es ging um den Vorfall in Erdingen. Ich wollte nachfragen, das sollte ja auch da weiter ermittelt werden, weitere Prüfungen geben. Gibt es was Neues mitzuteilen?
Ja, ich hatte ja letzte Woche schon umfangreich dazu ausgeführt, auch zum Szenario der Übung. Ich hatte auch nochmal unterstrichen, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, jetzt entsprechend die Umstände aufzuklären, die zu dieser ungewollten Schussabgabe geführt haben. Das tun wir gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden. Ich kann tatsächlich zur Schussabgabe nichts sagen. Sie wissen, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt und diese Ergebnisse sind abzuwarten.
Ich kann hier nochmal skizzieren, wie die Informationsflüsse im Vorfeld der Übung ausgestaltet waren. Die Art und Weise, wie die Bundeswehr informiert über diese Übungen, die im öffentlichen Raum stattfinden, sind geregelt im Bundesleistungsgesetz. Letztlich gibt es drei Akteure, die hier tätig werden. Das ist der übende Verband, in dem Fall das falsche Megaregiment, das dort das Gros der Truppe stellt. Das ist das Landeskommando, das zuständig ist. In dem Fall ist es das Landeskommando Bayern, das in München beheimatet ist. Und der dritte Akteur ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen. Die haben dann entsprechend die Ansprechpartner auf der zivilen Seite, sprich die Behörden und die Gebietskörperschaften. Ich kann berichten, dass die Kommunikation, die vorgesehen ist, zeitgerecht initiiert worden ist. Es gab Informationsschreiben der Bundeswehr an die Landräte. Wir haben darüber hinaus auch über die öffentlichen Kanäle informiert. Es gab die Pressemitteilung, über die wir auch schon gesprochen haben, am Freitag. Es gab umfangreiche Ankündigungen auf den Social-Media-Kanälen der Bundeswehr. Ich kann auch berichten, dass das Feldjägerregiment 3 schon seit Januar die Kommunikation mit den Polizeibehörden aufgenommen hat. Über diverse Monate hinweg ist in verschiedenen Formaten über die Übung gesprochen worden, die Übungsanlage, es gab Lagevorträge, es gab Szenarpräsentationen, es wurden damals auch schon die Koordinaten übergeben, wo diese Übung stattfinden soll, und Verantwortlichkeiten und Erreichbarkeiten sind auch im Vorfeld geklärt worden. Es geht jetzt noch um die Frage, was am Abend des 22. Oktober passiert ist. Das ist, wie gesagt, jetzt Kern der Ermittlungen. Ich hatte auch ausgeführt, dass es eben erforderlich ist, bevor geübt wird, dass dann schon Vorkehrungen getroffen werden. Das heißt, die Truppe stationiert schon. Es sind natürlich auch schon Konvois auf den Straßen unterwegs gewesen. Die Stellungen sind bezogen worden. Und wichtig ist, wir nehmen das, was dort passiert ist, sehr ernst. Das ist selbstredend, das soll sich nicht wiederholen. Und uns ist natürlich auch allen sehr an Transparenz gelegen. Und ich kann also hier auch ankündigen, dass es am 28.10. einen Medientag geben wird. Denn die Übung läuft ja weiter, die ist ja nicht ausgesetzt worden. Und im Rahmen dieses Medientages wird sich auch der Kommandeur des Kommandofeldjäger der Bundeswehr den Fragen der anwesenden Journalistinnen und Journalisten stellen.
Nur kurz nachgefragt, ich verstehe das schon richtig, dass Sie durchaus einräumen, dass es da Kommunikationspannen an dem besagten Tag von Ihrer Seite gegeben haben könnte.
Das räume ich hier noch nicht ein. Das ist, wie gesagt, noch Gegenstand der Untersuchungen. Es hat diese Informationen gegeben, Bundeswehr an die Behörden, Bundeswehr an die Polizeibehörden. Und das muss sicherlich auch auf dem anderen Strang jetzt geklärt werden, inwieweit eben diese Informationen auch an die lokalen Polizeibehörden weitergegeben wurden. Und da sind wir natürlich auch mit den Sicherheitsbehörden bis hoch auf die Ebene des Bundesinnenministeriums natürlich jetzt auch in Absprachen.
Gut, dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Traut, Sie haben noch eine Frage zur Wehrpflicht. Dann wir da gleich.
Moment. Ja, auch ans Bundesverteidigungsministerium. Es gab heute Morgen Berichte, dass es jetzt auf Fraktionsebene eine Einigung zur Wehrpflicht gibt. Können Sie denn irgendwas dazu sagen? Und hat denn der Minister jetzt Zugeständnis in diesem Bereich gemacht, zum Beispiel was Zielzahlen bei den Rekrutierungen angeht oder auch die Frage der verpflichtenden Musterung?
Also wir sind im parlamentarischen Verfahren. Die Fraktionen setzen sich mit dem Gesetzentwurf des Verteidigungsministeriums auseinander, und der Respekt vor dem Parlament und dem Verfahren gebietet auch, dass ich mich dazu jetzt nicht weiter äußere. Für das Verteidigungsministerium kann ich sagen, dass wir natürlich im Austausch sind und dass immer dann, wenn der fachliche Rat erforderlich ist, und der wird natürlich auch von den Fraktionen, die sich mit dem Gesetzentwurf beschäftigen, wird er auch formuliert, dann stehen wir natürlich auch beratend zur Seite und geben die Informationen, die erforderlich sind, auch weiter. Darüber hinaus habe ich heute in der Sache nichts Neues mitzuteilen.
Nachfrage.
Entschuldigung, eine Nachfrage noch. Hält der Minister es weiter für notwendig, ab Mitte 2027 eine verpflichtende Musterung einzuführen?
Dazu hat sich der Minister sehr umfassend geäußert. Sie wissen, dass er das vor der Abreise zu seiner Nordatlantikreise getan hat. Er hat auch noch mal begründet, warum wir anstreben, die verpflichtende Musterung auch flächendeckend einzuführen. Stichwort Wehrerfassung und Wehrüberwachung.
Wehrerfassung und Wehrüberwachung als Beitrag zu einer Abschreckung oder zur Abschreckungsfähigkeit oder zur Stärkung der Abschreckungsfähigkeit. Und an dieser Auffassung hat sich auch nichts geändert.
Ich habe noch ein jetzt wieder neues Thema mit Frau Pauli.
Genau, deshalb war ich so verwirrt. Ja, ein neues Thema. Und zwar eine Frage ans Arbeitsministerium. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt, dass 30% der Leistungsbezieher der Aussage zustimmen, Sozialleistungen in Deutschland machten faul. Und sogar 47% der Aufstocker sagen das. Die Frage, wie kann das sein? Was tun Sie gegen den Missstand? Und wie verhindern Sie Leistungsmissbrauch und Verweigerung von Arbeit? Fragen unsere Kollegen in Köln.
Danke für die Frage. Also die Ergebnisse bewerte ich ja erstmal nicht. Sie wissen, dass das BMAS einen Referentenentwurf zur Grundsicherung gerade erstellt, in den auch die Beschlüsse des Koalitionsausschusses eingeflossen sind. Dazu laufen gerade regierungsinterne Gespräche. Und neben vielen anderen Aspekten, die da berücksichtigt werden, ist natürlich die neue Grundsicherung auch immer bemüht um mehr Balance zwischen Solidarität und Eigenverantwortung, weil das eben auch eine Frage für genau dieses Gerechtigkeitsgefühl ist.
Mhm. Gut. Ich gehe jetzt nochmal alle Fragen durch, die ich vorher eingesammelt habe. Und da habe ich Frau Sordelli noch mit dem Sudan. Und dann nehme ich alle Fragen, die sich noch während der Pressekonferenz gemeldet haben.
Meine Frage an Herrn Giese. Sudan behauptet die RSF, die Stadt Al-Fasher in Darfur eingenommen zu haben. Wie bewertet das Außenministerium die politische, mögliche politische Folgen diese Ereignis? Und es gibt auch große Befürchtungen, dass die RSF jetzt auch flächendeckend eine ethnische Säuberung gegen die nicht-arabische Bevölkerung eingehen könnte. Wie besorgt ist das Auswärtige Amt? Danke.
Für die Frage. Zum einen kann ich Ihnen berichten, dass sich Staatsministerin Güler derzeit auf einer Reise in der Region befindet. Auf dieser Reise steht das Schicksal der Menschen im Mittelpunkt, die von der Krise in Sudan betroffen sind. Dazu hat Frau Staatsministerin Güler auch politische Gespräche geführt, um weiter auf eine Waffenruhe und einen zivilen Übergangsprozess zu drängen. Im Tschad beispielsweise befinden sich über 1 Million Geflüchtete aus Sudan, von deren Lebensbedingungen sich die Staatsministerin da ein Bild gemacht hat. Auch in Sudan spielt sich eine humanitäre Krise unvorstellbaren Ausmaßes ab. Mehr als 25 Millionen Menschen sind von Hunger und Unterernährung betroffen. Auch geschlechtsspezifische Gewalt steigt massiv an, insbesondere gegen Frauen und Kinder. Die Staatsministerin hat da in der Region unterstrichen, dass das kontinuierliche Engagement Deutschlands für die Menschen in der Region, dass dieses Engagement weitergeht. Unter anderem konnte sie weitere Hilfe für die notleidenden Menschen da vor Ort zusagen. Konkret gefragt nach der Lage in El-Fasher, den Ort, den Sie angesprochen haben. Wir haben gehört in der Tat, dass die RSF am Wochenende weiter da vorgedrungen sind und das dortige Hauptquartier der sudanesischen Armee kontrollieren. Wir haben verstanden, dass die Versuche, die Stadt zu verteidigen, weitergehen. Was ganz klar ist, die Not der Menschen in Darfur und ganz konkret in El-Fasher wird noch größer werden. Die Versorgung der Menschen wird noch schwieriger werden, weil in dieser Lage auch keine Versorgung aus der Luft mehr möglich ist. Die LKW des Welternährungsprogramms stehen bereit, um die Menschen zu versorgen, aber sie brauchen da einen Zugang. Und dazu hat sich der UN-Nothilfe-Koordinator Tom Fletcher geäußert. Sie werden gesehen haben, dass wir das auch unterstrichen haben. Und wir haben gerade geäußert, dass wir dazu aufrufen, einen sofortigen Waffenstillstand zu ermöglichen, Zivilisten zu beschützen und eine sichere Passage für humanitären Zugang zu ermöglichen. Da schließen wir uns den Vereinten Nationen an und unterstützen die dabei auch.
Eine Nachfrage, wie viel beteiligt sich Deutschland an Gesprächen für mögliche direkte Verhandlungen? Gibt es Gespräche in diese Richtungen, um genau einen Waffenstillstand zu ermöglichen?
Also wie gesagt, die Staatsministerin Güler des Auswärtigen Amtes ist gerade in Sudan, sie war in Port-Sudan auch gewesen und weiter in der Region. Also wir beschäftigen uns mit diesem Thema ganz intensiv und finden auch verschiedenste Gespräche dazu.
Also ich lese jetzt mal kurz vor, was ich hier noch auf der Liste habe. Das ist Herr Rusch zur Ministerpräsidentenkonferenz, Herr Grimm zum Stadtbild, Herr Fechner zu Argentinien, Frau Pauli noch mal zum Gesundheitsministerium. Dann habe ich noch Herrn Jung mit einem unbekannten Thema, Frau Mastroborni zur Commerzbank, Herrn Jessen zu Drogen und Herrn Rinke zu einem unbekannten Thema. So, gut. Ich sehe, das hat einen gewissen Erfolg. Dafür bin ich sehr dankbar. Herr Rusch. Ja, ja, schon klar. Habe ich auch verstanden.
Ja, zum Ministertreffen gab es ja jetzt auch mehrere Beschlüsse. Eins davon war, dass die Länderregierungschef, die wollen, dass die Bundesregierung sich für den Erhalt des Verbrennermotors und die Zulieferindustrie national als auch auf europäischer Ebene einsetzt. Was sind da die konkreten Pläne? Gibt es da schon was? Und wenn ja, wie sehen die aus? Und zweite Frage, gleichzeitig lehnen die Länderregierungschefs auch die Pläne der EU-Kommission ab, die Börsenaufsicht der Mitgliedstaaten an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA zu übertragen. Wie ist da die Haltung der Bundesregierung?
Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Fragen.
Ja, kann gerne mal anfangen. Grundsätzlich ist es ja völlig üblich, dass die Ministerpräsidentenkonferenz tagt und auch Beschlüsse fasst und die dann auch Gegenstand von einem gemeinsamen Austausch zwischen Bund und Ländern ist, der im Übrigen sehr, sehr gut ist und sehr, sehr gut funktioniert. Aus unserer Sicht zum Thema Verbrenner haben wir hier, glaube ich, schon sehr häufig auch berichtet. Gab ja auch einen entsprechenden Gipfel, wo auch Ministerpräsidenten mit beteiligt waren, wo auch die Bundesregierung auch schon gesagt hat, wohin die Reise geht und wofür sie sich in den weiteren Verhandlungen, die ja sicherlich noch eine Zeit lang auch anhalten werden auf europäischer Ebene. Ich finde das immer noch mal wichtig zu betonen. Es ist ja nicht so, dass dort gerade eine Entscheidung unmittelbar bevorsteht, sondern es gibt einen Konsultationsprozess, wo sich unterschiedliche Akteure, aber insbesondere auch die Mitgliedsländer eben einbringen werden. Und ich gehe davon aus, dass über alle Beschlüsse, die dort bei der MPK gefasst worden sind, es dann in Zukunft auch Austausch mit dem Bund geben wird. Wie gesagt, völlig normal, dass da Beschlüsse gefasst werden, die vielleicht auch nicht zu 100% immer die Haltung der Bundesregierung sind.
Und genau, vielleicht also, das BMF, ich weiß nicht, wer es...
Wer möchte auf die Börsenaufsichtsfrage und die Übertragung auf die mögliche Übertragung auf die ESMA?
Auch dazu gilt natürlich, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat. Ich kann hier die Vorschläge der Länder jetzt nicht kommentieren. Das ist erstmal sind das die Vorschläge der Länder. Genau, also ich kann nochmal ausführen, dass aus Sicht der Bundesregierung es sehr im Vordergrund steht, dass durch eine verbesserte europäische Aufsichtskonvergenz bürokratische Hürden und Kosten zu reduzieren und aufsichtsrechtliche Doppelstrukturen zu vermeiden sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal unabhängig von der MPK und deren Beschlüsse.
Dann, Herr, also wer zwei Fragen stellt um diese Uhrzeit, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen weitergehen. Herr Grimm hat die nächste Frage, bitte.
Eine Frage an den Regierungssprecher, Herr Mayer, nochmal zur Stadtbilddebatte. Es gibt die Forderung der SPD, einen Gipfel im Kanzleramt dazu auszurichten. Wie denkt der Bundeskanzler über ein solches Format?
Ja, also wenn ich das richtig verfolgt habe, gab es ein Positionspapier von Teilen oder von mehreren Abgeordneten einer Fraktion. So habe ich das jedenfalls verfolgt und jetzt keine Forderungen der SPD oder von Regierungsmitgliedern der SPD. Insofern, das ist, glaube ich, der normale parlamentarische Austausch, der auch, glaube ich, jetzt im Nachgang dieser Debatte entstanden ist. Den würden wir hier wie üblich nicht weiter kommentieren.
Dann habe ich Herrn Fechner zu Argentinien. Achso, das war dazu. Okay.
Ich würde die Frage auch ganz gerne nochmal ans Innenministerium stellen zum Stadtbild, weil Teil dieser Forderungen aus dem parlamentarischen Raum, aber auch von anderen ja war, dass man die Sicherheit an bestimmten Stellen innerhalb der Stadt erhöht. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob es da im Innenministerium konkrete Überlegungen gibt, wie man da vielleicht in Absprache mit den Kommunen tätig werden kann.
Also da kann ich... Entschuldigung, da muss ich hier auf das verweisen, was der Innenminister diesbezüglich auch in den vergangenen Tagen gesagt hat und wie wir die innere Sicherheit an den Orten verstärken. Und einen neuen Stand habe ich leider nicht.
Herr Polanski, hatte ich das richtig gesehen?
Herr Mayer, wie bewertet
Sie haben denn, ein weiteres Thema.
Nee, das gleiche Thema.
Also das gleiche Thema, ja.
Nachfragen dürfte. Wie bewertet denn der Kanzler, dass eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende einer Regierungsfraktion gegen den eigenen Kanzler kein halbes Jahr nach Bildung der Koalition auf die Straße geht?
Ich weiß nicht, ob die in der Fragestellung enthaltene Prämisse jetzt so richtig unbedingt ist. Wie gesagt, der Kanzler ist in diesen Fragen, glaube ich, langmütiger, als ihm manchmal unterstellt wird. Insofern, ja, was soll man dazu sagen?
Wir können das Thema, glaube ich, verlassen und gehen nach Argentinien und zu Herrn Fechner.
Genau, vielen Dank. Frage zu den Zwischenwahlen in Argentinien an den Regierungssprecher. Können Sie ein paar Worte zum Ausgang der Parlamentswahl sagen?
Wir haben den Ausgang natürlich verfolgt. Darüber hinaus nehmen wir aber von der Stelle jetzt zu Regionalwahlen oder Teilwahlen, die dort stattgefunden haben, jetzt keine detaillierte Stellungnahme. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt noch mal ergänzen möchte.
Das sind demokratische Wahlen, die da stattgefunden haben. Das ist gut, dass es demokratische Wahlen gibt. Und im Übrigen haben wir dazu nichts zu sagen.
Nachfrage dann dazu, denn der heutige Bundeskanzler hatte Ende letzten Jahres gesagt, der argentinische Präsident ruiniert das Land und er tritt wirklich die Menschen mit Füßen. Steht der Bundeskanzler heute noch immer zu dieser Aussage?
Können Sie die nochmal wiederholen?
Die Zitate waren, der argentinische Präsident ruiniert das Land und er tritt wirklich die Menschen mit Füßen.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext diese Äußerung gefallen ist. Ich vermute...
Bei Maischberger.
Ah ja, okay. Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler immer zu dem steht, was er gesagt hat, aber das soll keine Aussage jetzt über den Ausgang der Wahlen oder irgendwas sein, sondern war, glaube ich, eine allgemeine politische Äußerung.
Gut, dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Frau Pauli.
Genau, es geht um eine Studie der AOK zu Behandlungsfehlern. Knapp 17.000 Hinweise zu möglichen solcher Fehler hat es 2024 gegeben, vor allem im Bereich Orthopädie und Chirurgie. Der AOK-Bundesverband mahnt eine Stärkung der Patientenrechte an und fordert, dass eine Wahrscheinlichkeit von 50% reichen müsse, damit ein Verfahren angestrebt werden könne. Wieso muss der Patient überhaupt beweisen, dass es einen Behandlungsfehler gibt und wird sich das Gesetz mit Blick auf die Patienten ändern? Danke.
Danke, Frau Pauli. Das würde ich gerne nachreichen. Da muss ich mich noch mal schlau machen.
Okay. Herr Rinke, darf ich fragen, ob sich die Frage jetzt erledigt hatte? Ja. Oder? Sehr schön. Dann hat Herr Jung das Wort.
Ja, nun schon mal Karibik. Ich probiere es mal bei Herrn Giese, weil das ein großes Thema jetzt beim Asiengipfel mit Herrn Trump war, wie die Bundesregierung zu den amerikanischen Drohgebärden und der Drohung von Aggression gegenüber Venezuela und jetzt auch Kolumbien steht.
Ich glaube, wir haben dieses Thema hier schon relativ häufig behandelt. Ich kann Ihnen sagen, dass uns dazu keine weiteren neuen Entwicklungen vorliegen und auch keine weiteren Erkenntnisse.
Ja, die Entwicklungen sind ja so, dass das Verteidigungsministerium jetzt einen Flugzeugträger-Angriffskommando in die Karibik entsandt hat. Also das wird allgemein als kriegsvorbereitende Aktion gewertet von dem globalen Süden, von den südamerikanischen Staaten, von den asiatischen Staaten. Und gibt es irgendwie völkerrechtliche Verpflichtungen, an diese die Amerikaner erinnern?
Ich glaube, da gilt das, was wir hier auch schon mal besprochen haben, auch, ich glaube, in Bezug auf diesen Vorgang, das internationale Recht bildet in dieser Situation den gültigen Rahmen. Und es ist an den USA, die rechtliche Basis für das aktuelle Vorgehen zu erläutern. Wie gesagt, wir beobachten diese Lage sehr aufmerksam und haben auch die US-Äußerungen zu Venezuela und Kolumbien zur Kenntnis genommen. Im Übrigen haben wir aber keine weiteren Erkenntnisse dazu.
Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Ergänzungen. Verteidigungsministerium und Herr Mayer. Ich möchte anfangen.
Ja, ich möchte noch einen Fehler korrigieren, der mir gerade unterlaufen ist, als wir über die Übung in Erding gesprochen haben. Ich hatte ausgeführt, fälschlicherweise, dass dort Fallschirmjäger üben. Das ist nicht so, das sind Feldjäger, also nicht die springende Truppe dort vor Ort, sondern die Militärpolizei. Danke.
Und Herr Mayer? Ich würde auch noch mal zur Klarstellung ergänzen, das Zitat, Herr Fechner, mit dem Sie mich eben konfrontiert haben, stammt, glaube ich, aus dem Dezember 2024, also hat der Bundeskanzler war damals noch nicht im Amt. Insofern würde ich das entsprechend hier auch nicht kommentieren.
Dann habe ich Frau Mastromboani mit der Commerzbank.
Ja, also eine Frage an das Bundesfinanzministerium, aber auch an das Bundeskanzleramt. Es gibt ja diese Meldung von Ende letzter Woche, dass der ehemalige Finanzminister Christian Lindner als Berater für Teneo eingestellt werden soll, für Unicredit. Und da wollte ich fragen, es gibt ja eine Karenzzeit in Deutschland und darüber entscheidet ja auch die Bundesregierung, aber ist das nicht schon ein ganz eklatanter Interessenkonflikt, der jetzt besteht? Und zweitens, die Signale sind ja immer sehr negativ, ne, zu Unicredit, Commerzbank von der Bundesregierung und also vom Bundeskanzleramt, aber auch einstimmig von Bundesfinanzministerium. Gibt es irgendeine Möglichkeit für Orcel, diese Mauer zu brechen? Also was macht er falsch? Danke.
Ja, jetzt kann ich hier schlechte Beratung für den CEO machen. Nein, wir haben uns zu der Frage ja regelmäßig geäußert. BMF und Kanzleramt, glaube ich, auch sehr einmütig. Und an der Position hat sich auch weiter nichts geändert. Und dabei bleibt es.
Genau, ich kann das nur bestätigen. Was genau, schließe mich da an.
Und zu Herrn Lindner?
Lindner war ja noch eine andere Frage, ne?
Ja. Ja, es gibt ja, Sie haben in der Tat darauf hingewiesen, dass es da ja entsprechende Prozesse und auch Prozeduren gibt, wie sozusagen damit umzugehen ist, wenn ehemalige Minister Dinge vorhaben. Da gibt es entsprechende Gremien und dann gibt es auch Beschlüsse oder eben auch keine Beschlüsse in die eine oder andere Richtung. Und wie gesagt, dann würden wir zum gegebenen Zeitpunkt auch darüber informieren, sollte es da etwas geben. Ich werde aber von der Stelle jetzt keine Einschränkungen oder Einordnung geben, wie Herr Lindner seine weitere Karriere plant.
Dann habe ich die für heute mit einem Blick auf die Uhr die Abschlussfrage bei Herrn Jessen.
Dankeschön. Frage an den stellvertretenden Regierungssprecher. Innenminister Dobrindt hat am Freitag das Cannabis-Gesetz wörtlich als Scheißgesetz bezeichnet. Ist das aus Sicht der Bundesregierung die geeignete Wortwahl, um Respekt vor dem Gesetzgeber, der das Gesetz ja beschlossen hat, auszudrücken?
Ja, also ich werde jetzt Herrn Dobrindt von der Stelle sicherlich keine Vorgaben machen, welche Worte er nutzt und welche nicht.
Es war auch nicht die Frage gewesen, ob das Sie Vorgaben machen sollen, aber ich nehme zur Kenntnis, dass Sie das nicht sagen möchten. Die Frage dann oder Nachfrage ans BMI. Hat der Innenminister damit sozusagen eine verbale Messlatte gegeben, mit der man dann gegebenenfalls auch seine Amtsführung bezeichnen könnte?
Also ich würde sagen, die Worte des Ministers stehen für sich, ja. Aber die waren auch auf das konkrete Gesetz bezogen und diesbezüglich auch, gebe ich Ihnen recht, eindeutig. Und darüber hinaus ist diese Aussage aber für keine weiteren Bereiche zur Verwendung gedacht.
Gut, mit diesen schönen semantischen Ausführungen beschließe ich diese Pressekonferenz und sage allen Danke für Ihr Kommen.